Heute kann ich wieder Diana Rettke bei mir begrüßen. Hallo, herzlich willkommen zurück.
Hallo, schön, dass ich wieder da sein darf.
Freut mich sehr. Wir gehen ja heute wieder ein Thema rund um das erste Hundejahr an. Und wir haben uns heute für das Thema entschieden, wann kann ich bzw. wann kann mein Hund? Und das finde ich ein mega spannendes Thema, weil wir haben uns ja vorher unterhalten und haben so gedacht, okay, was können wir machen? Und du hattest da ja eine richtig coole Idee, dieses, oh mein Gott, ich werde so oft gefragt, wann kann ich eigentlich? Wann kann eigentlich mein Welpe? Wann ist eigentlich das und das? Und dann haben wir gesagt, dann machen wir doch einfach eine Wann-Kann-Folge draus.
Ja, wann kann? Sehr gut, machen wir.
Wir starten doch mal ganz am Anfang. Also es geht ja natürlich ums erste Hundejahr, aber wir fangen mal am Anfang an. Und die erste Frage, die ich immer bekomme, ist eigentlich sowas wie, wann kann ich eigentlich in eine Hundeschule gehen? Fangen wir doch mal damit an.
Sehr gutes Thema, ja. Wann kann ich in eine Hundeschule gehen? Das finde ich eine der individuellsten Entscheidungen, weil wenn ich da einen Typ habe, also einen Welpen, der so nach dem Motto unterwegs ist, wo steht das Klavier, ich bin zu allem bereit, dann macht es natürlich weniger Sinn, jetzt 100 Wochen zu warten mit der Welpenstunde. Dann kann man, Beispiel, es gibt ja viele Menschen, die ihre Hunde, ihre Welpen am Wochenende abholen. Dann könnte man theoretisch aus meiner Sicht am darauf folgenden Wochenende starten mit dem Kursus. Wenn du einen Hund hast, der, wenn du auf die Straße gehst, aber eher unsicher ist, also die Rute einklemmt, wenn ein Auto vorbeifährt und so, dann würde ich mir das offen lassen, wenn du in einer Woche schaffst, dass der umweltsicherer ist, also einfach gut gelaunt aus der Haustür geht, dann kannst du aus meiner Sicht auch damit starten. Aber wenn man merkt, der ist einfach noch nicht reif für diese Welt, würde ich warten. Und das ist ja auch eine Frage, das wird dir genauso gehen wie mir, die bekomme ich oft per E-Mail gestellt, weil irgendwann startet ja mein Welpenkursus, den ich anbiete. Und dann ist eben die Frage, kann ich da schon mitmachen und so weiter? Und dann ist meine Antwort eben genauso, wie ich es jetzt sage, wir warten mal ab. Theoretisch kann man starten, weil genauso wie ich finde, dass man zu früh starten kann, genauso kann man zu spät starten. Also manche Kunden schreiben mir dann, die holen den Welpen, was ich mit 10 Wochen ab und die Züchterin empfiehlt, 4 Wochen den sich einleben zu lassen. Das empfehle ich pauschal mal gar nicht, weil man dann eben ganz, ganz viel verpasst. Also dann, wann kann ich die Welpenschule besuchen, ist meine Antwort. Meldet euch frühzeitig an, weil die Welpenkurse, die guten sind, auch schnell ausgebucht. Und dann traut euch zu entscheiden, wenn ihr den Welpen zu Hause habt, zu sagen, nee, mein Bauchgefühl, mein guter Menschenverstand sagt mir, ich warte noch eine Woche, selbst wenn der Kursus schon startet. Also ich habe auch manchmal Menschenkunden, da sage ich, du setzt jetzt mal die ersten beiden Male aus. Entweder haben wir das am Telefon geklärt oder ich sehe die im Einzeltraining. Und dann startest du in der dritten Stunde. Also für den Welpen gesprochen, ne? Ja.
Okay. Also auch so ein bisschen gucken, ist mein Hund gerade einfach überhaupt noch mit der Tatsache überfordert, dass er hier zu Hause
Ja,
existiert?
genau.
Dann sollte ich ihn nicht noch mit der Hundeschule konfrontieren.
Nein, nein. Ja.
Gut, nächste Frage. Wann kann ich das erste Mal Besuch empfangen zu Hause, wenn der Hund neu einzieht? Egal jetzt ob Welpe oder erwachsener Hund.
Eigentlich kann ich jetzt das Gleiche sagen, was ich eben schon gesagt habe.
Soll ich es
Also,
komplett einfügen oder?
genau, Copy and Paste bitte. Je nach Hund, früher oder später. Aber da würde ich auch noch ergänzen, je nach Lebenssituation. Also wenn die Menschen, die einen Welpen jetzt holen oder auch einen Hund, hast du gerade gesagt, einen Erwachsenenhund, der einzieht. Wenn du zu Hause 84 Kinder hast, die Spielbesuch bekommen, den kann man
Wer
natürlich,
hat das nicht, die
der
84
kennt es
Kinder?
nicht. Den kann ich dann natürlich nicht sagen, Freunde, ihr kriegt jetzt 7 Wochen keinen Besuch mehr. Dann ist es natürlich ratsam, dem Hund schnell beizubringen, dass er da nicht im Museum wohnt, sondern da die Bude oft voll ist. Und da kann man ja aber auch mit Verstand rangehen und beide Teams ins Boot holen, also sowohl den neuen Hund als auch die Kinder, die da im Haushalt leben, dass man vielleicht in die findet. Du kannst sogar am Tag 2 schon ein, zwei Freunde wie immer empfangen. Nur das zentrale Thema ist dann nicht, ihr sitzt mit 3 Kindern im Wohnzimmer um diesen Welpen oder um den Hund rum. Das würde ich nicht gut finden, sondern die Kinder machen einfach, was sie sonst auch täten. Und ich moderiere das, also ich meine ich mit erwachsener Mensch, moderiere die Zusammenführung mit dem Welpen oder mit dem Hund. Also das heißt, ich würde mich dann als Mutter, wenn die im Garten bolzen, auf dem Stuhl mit dem oder auf die Erde mit dem Hund in gewissem Abstand setzen. Und wenn der Hund dann Interesse hat, dann ist das doch super. Dann kann man sagen, Kinder, ihr könnt den Hund auch beachten. Und wenn man aber sieht, das ist dem Hund eher zu viel, dann würde ich sagen, der kann das in Abstand, wo er das aushalten kann, aus Abstand mit mir sich angucken und genießen. Aber dann ist das beim ersten Besuch nicht das Thema, dass der Hund da großen Kontakt zum Besuch hat. Und dann sind, glaube ich, beide Seiten, also wenn wir jetzt beim Thema Kind und Hund bleiben, ich mache die Erfahrung, dass Kinder das total gut verstehen und sind beide dann zufrieden. Ja. Siehst du
Ja.
das genauso oder hast du noch eine Ergänzung?
Nee, also ich glaube vor allem, ich denke, das ist beim Erwachsenenhund, wie du sagst, ist es immer total individuell. Ich glaube beim Welpen, ja, ich glaube, ich würde schon noch mal sagen, man muss ja mal sagen, welcher Alltag gehört dazu? Ja, weil Besuch empfangen, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe jetzt meinen Partner und aber die Mutter wohnt oben drüber und die kommt auch immer und die Kinder sind da, dann ist
Ja.
das ja schon eine Menge, ja. Aber es ist ja auch okay, weil die gehören ja auch zum Alltag dazu und ich werde jetzt nicht zu der Mutter, die vielleicht oben drüber wohnt, sagen, du darfst jetzt eine Woche uns nicht besuchen kommen, weil es ist dem Hund zu viel. Aber dementsprechend würde ich es anpassen und würde dann sagen, es geht einfach und das ist ja so ein Spruch, den man bei Welpen immer hört, fordern, aber nicht überfordern. Ich glaube, es geht einfach darum, der muss ja erstmal so viel neue Eindrücke verarbeiten, ne? Der kommt in ein neues Zuhause, der ist neu, der allein das, die Tatsache, dass er auf einmal ganz woanders ist als kleines Baby,
Ja.
das muss der erstmal verarbeiten und dann muss ich nicht noch ständig mit neuen Besuch kommen, der im Alltag keine Rolle spielt. Ich finde, das ist nochmal so eine Sache. Und wenn ich dann sage zu meiner Freundin, oh ja, komm du mal vorbei, oh ja, hier und der Nachbar und was weiß ich, dann sage ich mal, nee, 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 macht mal halblang und ne,
Und
Piano.
da hast du was ganz Wichtiges gesagt. Was eh passiert, soll bitte weiter passieren. Und da vielleicht nochmal zusammengefasst, dass wenn der Besuch kommt, dass das einfach nebenbei passiert und nicht als wir lernen jetzt diesen Hund-Happening passiert. Und das ist für den Hund nämlich ein totaler Unterschied, wenn er einfach Dinge, Reize, die er noch nicht kennt oder die er auch schon kennengelernt hat, aber jetzt in seinem neuen Haus, Zuhause das erste Mal sieht, wenn die einfach auf ihn einprasseln dürfen, ohne dass er aktiv eingebunden ist und ohne dass er gleich was machen muss, sondern einfach wahrnehmen und bewerten. Das ist auch ein ganz großer Unterschied, dass ein Hund auch mal die Situation bewerten darf, ohne dass er direkt eingebunden ist.
Und das Highlight ist,
Yes,
dass er
genau.
beobachten, dass er
Ja.
die Situation beobachten kann als Außenstehender und nicht. Und das geht halt nicht, wenn er quasi das Event ist.
Yes, genau.
Ja. Okay, nächstes. Wann kann ich erwarten, dass mein Hund stubenrein ist?
Das ist eine meiner Lieblingsfragen.
Deshalb stelle ich sie dann.
Ich sage immer zu meinen Kunden, dass ich mich als Anwältin der Hunde sehe. Und das, deshalb ist es meine Lieblingsfrage, weil das ist so, da möchte ich immer vorausstellen, dass man, ich lasse mich nicht auf den Kuhhandel eins zu sagen, dass man mir im Welpenkurs erzählt, ich habe aber gerade einen Welpen, der macht das aus Absicht, das höre ich manchmal. Also die Leute sind dann natürlich dem Hund wohlgesonnen und mit besten Absichten erzählen sie mir, ja, Jana, hast mit einem recht, aber unser Hund macht wirklich jetzt schon aus Protest in die Bude. Und da möchte ich bitte, das möchte ich nicht hören. Und das meine ich mit Anwältin. Ungefähr bis zur 19. Lebenswoche, sagt man, ist der Schließmuskel noch nicht ausgereift im Sinne von verlässlich trainierbar, verlässlich handelbar. Und das ist so meine pauschale Antwort. Bis zur 19. Woche lehnen wir uns zurück und vermeiden Malheure, indem wir wach sind und den Hund beobachten, oh, er dreht sich oder er ist gerade aufgewacht, ich trage den Hund nach draußen.
Es gibt
Also,
ja, da gibt es ja so diese Faustformel nach dem Fressen, nach dem Spielen, nach dem Schlafen.
ja. Plus, je nach Hund, man wird dann eben erkennen. Manchmal ist das so, ein Welpe frisst und dann muss er danach nicht, aber genau 22 Minuten danach. Also wenn man das dann beobachtet, also wenn man nach 3, 4 Tagen Gefühl für seinen Hund hat, kriegt man auch ein Gefühl, wann der muss. Und da ist meine Antwort eben, versuche Malöre zu verhindern. Und dann kommt das wirklich, ein Hund wird spielend stubenrein. Und das ist wirklich fast die einzige Frage, wo ich sage, nimm einfach bitte den Druck raus und lasse sprichwörtlich laufen den Prozess.
Was
Ja.
einfach mal so für die, die jetzt ja vielleicht gar nicht so die Ahnung haben, was sagst du denn so in den ersten 3 Monaten, wie lange kann so ein Welpe denn einhalten? Kann er überhaupt einhalten?
Das ist auch unterschiedlich, weil man muss ja sagen, Hunde, Welpen, manche schlafen ja schon in der Nacht durch. Ne? Das flüstern mir die Welpen. Menschen dann zu, weil sie sich das fast gar nicht trauen, in der Gruppe zu sagen, weil alle mit Augenringen da stehen. Und einer sagt da so, mein Hund schläft durch. Das kann man auch feiern. Das ist eben ganz unterschiedlich. In der Nacht, wenn, und da haben wir es ja auch, wenn nichts los ist, also wenn die eben nicht hüpfen, nicht rennen, keine Aufregung, dann verpennen die auch mal ihr Müssen. Wenn die dann aber die Augen aufschlagen nach 4, 5, 6 Stunden, ist das eben so, der Hund öffnet die Augen und es läuft quasi.
Jetzt, es muss jetzt. Was würdest du denn sagen, wie oft sollte man mit einem Welpen rausgehen, um vielleicht auch kein Malheur passieren zu lassen?
Ja, ich empfehle da diese goldenen Regeln nach dem Trinken, nach dem Spielen, nach dem Essen, nach dem Schlafen, nach einer aufregenden Situation. Also wenn ein Besuch reinkommt und er sich jetzt 4 Minuten gefreut hat, würde ich mit ihm rausgehen. Und nach längeren Wachphasen, also wenn der sich einfach verspielt, wenn der irgendwas zum Spielen hat und wirklich sich allein beschäftigt, wenn vielleicht ein Telefonat führt von einer Viertelstunde, dann würde ich den auch, wenn ich aufgelegt habe, nochmal raussetzen. Die verspielen sich genau wie Kinder dann. Das heißt, so oft wie möglich. Und ich empfehle dann mein sogenanntes Glückstagebuch für Welpen, dass man da wirklich aufschreibt, weil man vergisst es sonst. Und dann kriegt man, je nach Hund, vielleicht nach 4, 5 Tagen so ein Schema. Jeder Hund hat irgendeine positiv gemeinte Marotte. Nach diesem Ereignis muss der pischern oder nach diesem Ereignis muss er einen Haufen absetzen und dann kriegt man das gut hin. Und
Manchmal.
wichtig ist, Entschuldigung, wichtig zu sagen, finde ich, ist, dass jedes Malheur, also wenn der Hund in die Bude pischert oder einen Haufen absetzt, ist es kein Rückschritt. Die meisten haben dann Angst, nein, er war 5 Tage stubenrein und jetzt macht er einen Haufen hin und es ist alles passé. Nein, ist es nicht, versprochen.
Und man darf dann auch nicht vergessen, nur weil der Hund dann in der Wohnung irgendwann stubenrein ist, heißt es noch lange nicht, dass er in anderen Wohnungen stubenrein ist. Das
Ja.
dauert ja auch noch mal ein bisschen.
Check, sehr gut, ja.
Und das hatte ich jetzt, ich komme drauf, weil ich jetzt meine
Ich
letzte
habe dein Reel gestern gesehen, wo die Hunde in die Baumärkte pischern.
Ja, genau, zu dem Thema ja auch. Das ist ja auch so eine Sache, ne? Das, also, das muss
Kannst
ich
du bitte
sagen.
mit dieser Reihe nie aufhören? Ich bin dein größter Fan.
Nehme meinen Hund öfters mit in den Dehner hier. Und die riecht da so viel. Also da sind auch ständig irgendwelche Hunde dabei, da hinzupinkeln. Ich verstehe auch als Hund, dass es auch wirklich schwer ist, in einem Pflanzenladen, wo draußen Pflastersteine sind und Pflanzen, zu verstehen, dass es ein Laden ist. Aber es ist halt schon, ne, immer darauf zu achten, dass es halt wirklich, das ist drin, das ist draußen und hier machen wir
Ja.
nicht.
Ja.
Und ich glaube, was noch zu sagen ist, ist, dass wenn ich einen Hund habe, der eben beispielsweise aus dem Ausland kommt und deshalb noch nicht stubenrein ist,
Ja.
Darauf komme ich, weil ich hatte mit dem Sascha jetzt von, hatte ich vorletzte Folge, ich weiß es gerade nicht, vor den Ernährungsfolgen, hatten wir das Thema gehabt, dass eben er gesagt hatte, so ja, er hat dann den Hund aus dem Ausland bekommen und ist so von ausgegangen, naja, die kann ja einhalten. Konnte sie auch, aber sie kannte es halt nicht, dass man nicht in die Wohnung macht.
Ja.
Und weil sie das einfach nie kennengelernt hat, weil sie Wohnungen nicht kannte. Und ich glaube, dass auch nochmal, er hat dann auch gesagt, ja, bei ihr ging es schneller, weil sie diese Fähigkeit einzuhalten, einfach schon hatte im Vergleich zu einem Welpen, der das ja anatomisch erstmal lernen muss. Aber sie hat halt auch gesagt, ja, das dauert halt einfach auch ein bisschen, bis sie das verstanden hat, dass eben in der Wohnung nicht gemacht wird und dass
Ja.
man diese Geduld einfach mitbringt. Und jetzt möchte ich aber noch was reinschmeißen, was ich immer wieder höre. Was hältst du denn von so Pipimatten?
Gar nichts. Soll ich es noch erklären?
Ja, weil es gibt immer wieder Leute, von denen höre ich das und die sagen, nun, wieso, ist doch ganz praktisch, vor allem die mit den kleinen Hunden. Und ich halte davon auch nichts. Ich kann es begründen, ich würde gerne deine Begründung hören.
Also als Kind hatten, da war ich 8, da zog der erste Hund meines Lebens bei uns ein und da hat die Züchterin meinen Eltern empfohlen, so Zeitungspapier auszulegen und das immer weiter an die Haustür zu machen. Und das hat, das erinnere ich, da war ich 8, hat auch funktioniert, dass der Hund da, weil er es von der Züchterin gelernt hatte, dass er da immer auf die Zeitung macht und dann hat er das da so gelernt. Das heißt, es kann funktionieren, das Prinzip, ziehe diese Zeitung oder dann eben diese Pyjamatten weiter zur Haustür, dass er irgendwann lernt, aha, ich soll anscheinend auf diesen Punkt machen, was dabei passieren kann, dass er ohne Zeitung dann gar nicht mehr macht, weil er denkt, wieso liegt denn draußen keine Zeitung, auf die ich pischern kann oder Matte. Und genau, das ist ein kleiner Schwank aus der Vergangenheit, aber warum ich das, für mich ist das, es ist nicht sinnvoll. Also man kriegt es ja auch anders hin und für mich ist es kein Hilfsmittel, was dem Hund zwingend hilft oder dem Menschen.
Und was dem Hund ja auch beibringt, das, was ja das Ziel ist, mache nicht innerhalb eines Gebäudes.
Richtig, und fokussiere dich nicht auf, weil Hunde generalisieren ja in dem kleinen, in dem Zeitraum auch viel, fokussiere dich nicht auf ein Objekt, da musst du unbedingt drauf pischern oder koten. Und vor allen Dingen, man kriegt es ja auch so hin, also ich finde, ich sehe da nicht hinten raus eine Verbesserung, außer, und das meine ich jetzt nicht tadeln für die Leute, die das benutzen, aber aus meiner Sicht ist es, man ist es dann bequem, also es ist für die Leute dann bequem, dass sie nicht nachts um 2 mit einer Stirnlampe bei 80 Minusgraden rausgehen müssen im Daunenmantel. Das ist vielleicht der ein, die, was ich mir vorstellen kann, warum man sich das überhaupt holt, aber ich empfehle es nicht. Und der Zeitraum ist ja wirklich, also kurz, wann man da mit dem Hund ständig raus muss. Ja.
Also ich glaube, so aus Erfahrung, aber damit wir jetzt mal so einen groben Zeitrahmen nennen, was würdest du denn sagen, was so der Durchschnitt ist? Ab wann kann ich denn erwarten, dass mein Hund stubenrein ist? 3 Monate, 4 Monate, 6 Monate?
Also wenn jetzt vom Welpen angenommen,
Ja.
der zieht ein mit 8, 9 Wochen, dann würde ich, sage ich immer meinen Welpenkunden, 4 Wochen hast du jetzt in deinem Kopf mal, dass ein Malheur passiert. Und wenn wir jetzt rechnen, 9 plus 4 ist immer noch nicht 19. Das heißt, wenn das dann, wenn er nicht stubenrein ist, läuft immer noch nach Plan. Aber 4 Wochen, in denen kann viel passieren. Es gibt Ausreißer nach oben und nach unten. Es gibt ja Welpen, die sind super schnell stubenrein, aber in 4 Wochen passiert auch einfach viel. Und dass man mal einen Druck rausnimmt, das ist ja, als wenn man in einer Krabbelgruppe mit Babys ist. Wieso krabbelt das Kind nicht? Das, so ist es bei Welpenleuten auch, dass die sich da untereinander betteln. Ich finde das nicht erstrebenswert, dass der, natürlich ist es nett, dass der nach 2 Tagen stubenrein ist, aber das ist, ja, das, und wenn mir Leute erzählen, der Hund ist irgendwie 9 Wochen und schon stubenrein, dann sage ich immer, das glaube ich nicht. Und nicht, weil ich glaube, so, ich meine nicht, dass sie mich anflunkern, sondern verlässlich kann es noch nicht sein, weil es anatomisch noch nicht entwickelt ist.
Ab wann kann ich erwarten, dass mein Hund nachts durchschläft?
Das sind auch richtig gute Fragen. Ich liebe unsere Folge schon jetzt.
Ich
Ab
glaube, wir müssen sowieso eine zweite draus machen, weil mir fallen so viele Sachen noch ein.
ja, verlässlich durchschlafen. Wie schon gesagt, es gibt ja Welpen, die kommen vom Züchter und schlafen schon durch und die trauen es mir dann fast nicht zu sagen, die Menschen. Das ist wirklich unterschiedlich, was aus meiner Erfahrung hilft, dass man wirklich einen Tag- und Nachtrhythmus hat. Also wenn man den Hund nachts hört, dass er sich bewegt, die Krallen auf dem Parkett, auf dem Boden irgendwie hört, dass man da nicht Flutlicht anmacht und Radio und auf Insta scrollt mit Ton, sondern dass man wirklich einen Nachtmodus hat, also als wenn ein Kind nachts aufwacht, auch nicht eine Flut, das Flutlicht anmacht. Dann, genau, das hilft schon mal. Und er ist, wenn er gut, da sind wir schon, schwimmen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen in Themen, aber wenn er gut ausgelastet ist und nicht überfordert wird, dann sind die ja auch wirklich, muss man sagen, abends nach den drolligen 5 Minuten auch irgendwann mal knille. Dann wachen die nochmal auf, 23, 24 Uhr, muss nochmal pischern. Und als engagierter Welpenbesitzer liegt man dann auch schon auf der Couch, weil man einfach müde ist von den Eindrücken. Und dann wird sich das von alleine so zurechtrutschen, dass man dann eben nicht nachts da Halligalli macht.
Also ich glaube, ich würde auch sagen, ich würde mich darauf einstellen, dass vor allem einfach so die ersten 2 Wochen es einfach diese Phase ist, wo man das so reinpendelt. Also vor allem die erste Woche ist ja, glaube ich, so eine intensive Woche, wo ich jetzt auch einfach damit rechnen würde, dass der nachts aufwacht, dass der
Ja.
nachts pipi muss, weil das ist ja, ne, er ist ja so krass am Verarbeiten und alles. Und ich glaube, dass, also wäre jetzt bei mir zum Beispiel, ich wäre jetzt so ein Fan von der Box, einfach, dass ich auch eher tendenziell mitbekomme, wenn der nachts mal muss, weil ich dann verhindern würde, dass der mir durch die Wohnung läuft und dann doch irgendwo auf den Teppich pinkelt, ohne dass ich es mitkriege. Weil ich da ja auch nach dem Motto verfahre, wenn ich es verhindere, dann fördere ich es auch nicht. Und daher würde ich dann sagen, okay, hey, ich mache dich in eine Box oder ich grenze zumindest den Raum ein, wo du dich aufhalten kannst, damit ich mitkriege, wenn du wach bist, dann stehe ich auf, gehe mit dir raus. Und aber ich würde mich einfach darauf einstellen am Anfang, vor allem wenn die ganz klein sind, dass man sagt, hey, wir stehen nachts auf. Mal um 3 oder sowas und dann um 6.
Sind total gute Beispiele, wie du es sagst, auch mit der Box und so. Das sind ja so Routinen und das hilft auch, wenn man abends wirklich, also damit meine ich nicht um 18 Uhr das Licht löschen im ganzen Haus, wir schlafen jetzt, aber so Routinen einfach, jeder macht ja abends andere Dinge als den Tag über. Und ich hatte mit meinem Hund, ich habe ihm auch eine Stoffbox gekauft. Und das hat aber nicht funktioniert. Es war relativ schnell klar, dass es nicht sein Ding ist. Und dann habe ich das Wohnzimmer, damals wohnten wir in einem Haus, das war ein ziemlich großes Wohnzimmer, es war also nicht möglich, ihn da ruhigen Gewissens, also ich habe da mitgeschlafen auf dem Sofa, aber ich konnte ihm jetzt nicht das ganze Wohnzimmer lassen, weil da überall Fallstellen für ihn waren. Und dann habe ich es quasi die Sofaecke so verbarrikadiert, habe mir so Gitter gekauft, die sogar in Hübsch gibt es die für Hunde, habe die da hingestellt und der war echt noch klein, habe ich da irgendwelche Polster noch, also wirklich eine Barriere. Und das hat schon geholfen, wenn ich das aufgebaut habe, so 22, 23 Uhr, dass er wusste, aha, diesen Bereich verlassen wir jetzt erstmal nicht mehr. Also das hilft auch, wirklich wie so, ja, einfach eine Routine zu schaffen. Ja.
Okay, wann kann ich
Ab
denn?
wann, Entschuldigung, können wir vielleicht noch, das ist nämlich, das ist meine Lieblingsfrage und das mache ich wirklich, die höre ich gerne, weil da ganz viele Missverständnisse auftreten. Ab wann darf der Hund denn alleine schlafen? Beziehungsweise die Leute fragen ja,
Stimmt, ja.
wann darf ich denn wieder in meinem Bett schlafen? Und dann ziehen die mich immer auf, im Sinne von, weil ich dann immer so, erstmal sage ich, weil ich sie nicht verschrecken möchte, oft, ach, 4 Wochen. Dann fragen sie mich in 4 Wochen, 4 Wochen, das hast du aber schon vor 4 Wochen gesagt. Und das meine ich, da würde ich mich wirklich darauf einstellen, ein halbes Jahr mit dem Hund zusammen in einem Raum zu schlafen.
Dazu möchte ich sagen, man darf bitte auch im Bett schlafen, wenn der Hund im Schlafzimmer schläft.
Yes. Genau. Und das ist nämlich die größte Angst von den Leuten, dass wenn sie einmal das Schlafzimmer erlauben für den Hund, dass man es nie wieder ändern kann. Und da möchte ich die Zuhörer und Zuhörerinnen ermutigen und das zu machen, weil man kann es wieder rückgängig machen, wenn man da keinen Bock drauf hat. Aber was man nicht wieder rückgängig machen kann, ich möchte jetzt nicht vom Bruch sprechen, aber wenn man den Hund in so jung, also wirklich winzig, wenn der so wenige Wochen alt ist und wenn man den nachts allein schläft, das grenzt an soziale Isolationshaft. Das ist ganz ungut aus meiner Sicht und es ist so wertvoll, wenn man eben 6, 7, 8 Stunden, wie lang auch immer so eine Nacht dauert, zusammen in einem Raum ist, für die Bindung, fürs Sicherheitsgefühl.
Gehen
Ja.
Schritt weiter. Ich glaube, richtig gut ist es auch, wenn man Kontakt liegen kann, was aber auch nicht total dramatisch ist, wenn es jetzt nicht der Fall
Ja,
ist.
ja.
Aber ich glaube tatsächlich, also ich wäre jetzt, ich weiß nicht genau, ich glaube, wenn ich einen Welpen hätte, ich würde ihn mir mindestens mal neben das Bett holen. Wahrscheinlich könnte ich nicht nein sagen, würde ihn mir auch ins Bett holen. Bin aber auch jemand, ich möchte nicht meinen Hund dauerhaft im Bett haben. Weil erstens, ich hasse es, wenn das Bett voller Hundehaare ist. Das ist nicht so mein Ding. Aber ich kuschel super gerne mit meinem Hund. Also habe ich die Regel, wenn ich mit meinem Hund kuscheln will, dann kommt so eine mega dafür. Achtung, jetzt kommt hier Schleichwerbung. Nein, ich kriege kein Geld dafür. Ich liebe diese XXL-Überlegdecken von IKEA.
Das
Da
mir
halte
schon
ich.
mal erzählt. Ich wollte sie mir schon mal bestellen.
Ja,
Bitte
weil da
besorgt
keine Hundehaare drauf festhängen. Und ich habe die in weiß. Und die sind nach 10 Jahren Hund. Also, und die hat da. die war läufig, da war Blut drauf, da war Erde drauf, da war keine Angst drauf. Die sind schneeweiß, die Dinger. Und ich wasche die nur mit 30 Grad. Ich habe die auch schon mit 60 Grad gewaschen, weil es dann ein bisschen eklig war. Aber das ist wirklich, die Dinger sind mega. Und die mache ich dann aufs Bett. Dann weiß ich, ah, okay, wenn die Decke auf dem Bett liegt, dann darf ich drauf. Und wenn die Decke aber nicht auf dem Bett liegt, dann darf sie nicht drauf. Ja, Achtung, Spoiler, wenn ich nicht da bin, kann es sein, dass sie trotzdem drauf liegt. Ich sehe das nicht immer, aber ich merke es dann, weil da diese Kuhle in der Bettdecke ist. Aber ja, man kann Regelungen einführen. Also auch wenn man am Anfang sagt, ja, hier, wir ziehen dich jetzt groß, aber das ist ja wie beim Kind, ne? Das, ein Baby schläft ja auch erstmal bei der Mama und zieht dann trotzdem irgendwann in ein eigenes Zimmer. Okay, nächste Frage. Wann kann ich denn meinen Hund mehrere Stunden allein lassen? Oder wann kann der alleine bleiben?
Auch da wieder, jeder Jack ist anders, je nach Hund. Guck dir den Hund an. Bevor ich da konkret darauf antworte, ich habe eine eigene Feldforschung und das ist kein Pudel-Bashing, sondern einfach meine Erfahrung, dass Pudel, die ich im Training habe, deutlich schlechter alleine bleiben können als andere Rassen. Das finde ich ganz interessant. Hast du die Erfahrung auch schon gemacht?
Ziehst du da die Dudel mit ein?
Yes.
Also ich habe mit den Pudeln, muss ich sagen, ich habe da keine Feldforschung, weil ich nicht gefragt habe. Ich kenne mehrere Pudel, die haben sich jetzt nicht drüber beschwert. Allerdings muss ich sagen, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass grundsätzlich tendenziell so die Gruppe der Begleithunde damit Probleme hat, so ein bisschen. Also auch die Havaneser und die Bolonka und also alles, was so. Also, ich sage jetzt mal Begleithunde, weil es ist jetzt so, ich habe es jetzt so in diese Kategorie gesteckt, dass da eher so mal tendenzielle Probleme sind. Aber ich habe auch schon andere Hunderassen, die damit Probleme haben. Aber das merke ich öfters, dass so diese, ne, die Hunde, die dafür gemacht worden sind, so bei Menschen zu sein, dass die das dann einfach gerne sind. Und der Pudel gehört da ja auch mit rein. Auch wenn er jetzt, bitte erschlag mich nicht, auch wenn er einmal ein Jagdhund war, aber er gehört zu den Begleithunden mittlerweile.
Genau, also das ist nur meine eigene Erfahrung aus dem Training. Und eine Erfahrung, ich habe in meinem bisherigen Leben zwei Welpen, eigene Welpen großgezogen. Und der erste Hund kam von einer Züchterin, die hat die nie alleine schlafen lassen. Also die Züchterin hat 8 Wochen im Wohnzimmer geschlafen bei den Welpen. Und der Hund konnte, da habe ich lange gebraucht, also lange im Sinne von, es hat wirklich 1,5 Jahre gedauert, bis er safe allein bleiben konnte. Und er konnte dann auch wirklich gut allein bleiben, aber Zeit seines Lebens war es so, dass ich wirklich ein Ritual abziehen musste, wenn ich ihn, also er war nie ein Hund, und das war auch nicht schlimm. Ich vergleiche das ja nur, dass es eben verschiedene Hunde gibt. Wenn wir irgendwie im Hotel waren, konntest du jetzt nicht im Hotel ankommen und sagen, und abends lassen wir den allein, sondern er musste wirklich 1, 2 Nächte da ankommen und dann konnte er das. Und auch zu Hause musste ich wirklich ihn bespaßen, dann noch mal eine halbe Stunde mit ihm kuscheln und dann so, dann konnte er allein bleiben. Der Hund, den ich jetzt habe, kommt von einer Züchterin, da waren die Hunde, ich weiß nicht, wie alt die waren, vielleicht mit 6 Wochen, hat sie die nachts alleine schlafen lassen und sie war zwei Treppenstufen entfernt. Also die waren jetzt nicht im Heulager, sondern sie waren im Wohnzimmer und sie hat wirklich daneben geschlafen, aber der Mensch schlief nicht daneben. Und der konnte ganz schnell sehr gut alleine bleiben. Das kann jetzt Zufall sein, eine frühe Erfahrung, dass der vielleicht gelernt hat, ich kann auch ohne einen Menschen überleben, sozusagen ein paar Stunden. Das finde ich ganz interessant. Oh, genau. Und ab wann kann man die allein lassen? Die Antwort ist, ab wann übt man denn mal den Zustand, du hast mal keinen Zugriff auf den Menschen. Und abhängig von der Reaktion darauf kann ich dann beantworten, wie man mit diesem individuellen Hund verfährt. Das heißt, wenn man einen Hund hat, wo man auf Toilette geht oder duscht und der flippt aus, dann kannst du bei dem Hund davon ausgehen, dass du jetzt nicht mit dem klassischen Alleinbleiben-Training nur startest, sondern erstmal aus dem Raum gehst und das dann eventuell hinten raus ein bisschen länger dauert. Du wedelst schon mit den Armen, du möchtest etwas dazu.
Also schon was jetzt auch noch nicht. Also ich wollte dann sagen, dann ändere ich die Frage in, ab wann sollte ich mit dem Hund mit dem Training anfangen?
Ja, von Tag 2. Damit meine ich, versuche mal, ab Tag 2 auf Toilette zu gehen und die Tür zu schließen, was er dazu sagt. So würde ich es machen.
Ja.
Und mein Hund, den ich jetzt habe, der fand das mit am zweiten Tag mit Tür zu doof. Wenn die Tür aber auf war und er in einem anderen Raum, habe ich nämlich Trick 17 da ein Gitter gemacht. Das heißt, er konnte in das Badezimmer reingucken, aber von 10 Meter Entfernung und er konnte da nicht hin. Da funktionierte das. Das heißt, das wäre der Schritt, falls es nicht gleich am zweiten Tag funktioniert. Aber damit würde ich auf gar keinen Fall warten. Damit meine ich so ganz kleine Sachen wie Hände waschen und die Tür da schließen, die Badezimmertür, den Müll rausbringen, die Tür schließen. Also einfach den Hund in einen Zustand bringen, das zu dem Leben mit einem Menschen gehört, dass der auch mal nicht zur Verfügung steht.
Ja, ich glaube einfach Distanz aufbauen. Also ich bin erstmal ein bisschen weiter weg und du kannst nicht zu mir.
Ja.
Ich bin mal außer Sichtweite und ich bin aber sofort wieder da. Und das alles in einer Seelenruhe und Routiniertheit, die dem Hund signalisiert, es ist nicht schlimm. Also
Ja.
ich persönlich, das ist jetzt aber meine Meinung und es hat mit meinem Hund geklappt, wobei ich dazu sagen muss, das Alleinbleibentraining habe ich mit meinem Hund nicht gemacht, weil ich habe sie bekommen, da war sie schon darüber hinaus, alterstechnisch. Aber
Aber konnten Sie es dann schon?
ja, sie
Das
war
war
4. Sie
ja.
konnte das schon.
Dann konnte sie ab Tag 1 bei dir allein bleiben.
Ja, also das Alleinbleiben war bei ihr also jetzt nicht so das Problem gewesen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass ich mit meinem Hund auch immer, und das wäre jetzt nochmal ein anderes Thema, ich finde, es hat immer ganz viel auch mit der Beziehung und der Bindung zu tun und mit dem Bindungstyp, den mein Hund auch ist, so ein bisschen. Wenn mein Hund eher so der unsichere Hund ist, der, keine Ahnung, jedes Mal total Panik hat, wenn er die Sicht zu mir verliert, dann kann er natürlich auch nicht alleine bleiben, so ein bisschen. Und also ich habe die Erfahrung bei mir zum Beispiel gemacht, weil das ist ja auch oft ganz oft Thema. Begrüße ich meinen Hund, wenn ich wiederkomme? Sage ich dem, dass ich weg bin? Ich persönlich bin kein Fan von einfach verschwinden, weil ich
Nee.
persönlich der Meinung bin, dann fördere ich, dass mein Hund mich immer im Auge behalten muss. Deshalb ist es wirklich immer so gewesen, wenn ich gegangen bin, habe ich immer zu ihr gesagt, also bei mir ist es Mäuschen, sag ich immer Mäuschen, ich gehe, du bleibst hier. Und dann war das immer klar. Und das war wirklich, ich habe das dermaßen ritualisiert, dieses du bleibst hier, dass ich wirklich, wenn ich irgendwo war, selbst wenn ich draußen war und mal zu ihr gesagt habe, keine Ahnung, sie liegt am Tisch, wir sind in einem Restaurant, ich sage, du bleibst hier, dann gehe ich aufs Klo.
Ja.
Also sie wusste, wenn ich sage, du bleibst hier, dann wusste sie, du bleibst hier, wo du bist und ich gehe jetzt weg. Und das hat dann auch beim Zuhausebleiben geklappt, ja, dass ich einfach gesagt habe, hey, du bleibst jetzt hier. Und es war dann auch so, wenn sie, keine Ahnung, sie hat gesehen, ich ziehe mich an, springt auf, ich sage, du bleibst hier. Und dann war wirklich so, oh, okay, dann hat sich wieder hingelegt, ja, so. Also, ne, das war dann einfach klar. Und ich das, und wenn ich sie, ich war auch immer, ich begrüße meinen Hund. Also nicht
Ja.
mit, oh mein Gott, ja, also das, ich habe auch mal diese Momente, aber letztendlich, wenn ich heimkomme, sage ich Hi Mäuschen, dann kriegt die über den Kopf gestreichelt mittlerweile. Früher, wo die jung war, wo die völlig ausgetickt ist, als ich nach Hause gekommen bin, da habe ich die erstmal nicht begrüßt. Da war das dann so, dass ich sie immer auf den Platz geschickt habe. Und wir haben die Regelung eingeführt, sie wird immer nur auf dem Platz begrüßt, was dazu führte, dass sie immer, wenn wir gekommen sind, auf den Platz gerannt ist, weil sie wollte ja begrüßt werden, ja. Und so konnten wir halt mit den Einkäufen, da kann er was, da hast die Hände voll und dann springt der Hund um dich rum. Das ging mir auf den Keks. Das war
Ja.
eine super Lösung, ja. Da haben wir wussten, wir kommen rein, der Hund rennt wie eine Bescheuerte aufs Körbchen und quietscht sich da einen ab. Wir können aber die Sachen erstmal kurz in die Küche stellen und haben sie dann kurz begrüßt, ohne
Ja.
viel Aufwand, ohne viel Heiopei und haben dann die Sachen weiter ausgeräumt. Und das war ein schönes Ritual und ich finde, das gehört einfach zum Sozialleben dazu. Allerdings auch hier, wenn es wirklich später erwachsene Hunde sind, die irgendein Kontrollproblem haben, kann es auch wieder anders ausfallen.
Komplett richtig. Und du hast noch was richtig Wichtiges gesagt mit den unterschiedlichen Bindungstypen, also auch vom Menschen, ne? Menschen haben ja auch unterschiedliche Herangehensweisen und manchen fällt das leicht, den Hund allein zu lassen und den anderen weniger leicht. Was mir da einfällt, was ich bei meinem Hund gemacht habe, was ich jedem empfehlen würde, wir haben im Haus so Gitter aufgebaut, also eins zum Büro, eins zum Flur, eins zum Wohnzimmer, eins in die Küche. So Türgitter. Und das hatte zur Folge, dass man wirklich am Tag 1, wenn ich in die Küche gegangen bin, hat er mich gesehen, aber ich habe direkt eine Barriere. Also er durfte in die Küche. Ich habe es auch manchmal aufgemacht, er durfte da in die Küche, aber ich habe ganz oft auch das Gitter dazu und dann klebte der halt nicht an meinem Bein. Und das empfehle ich denen von Tag 1, weil für einen Hund ist das, wenn er das so früh lernt, nicht schlimm. Er sagt, aha, interessant. Ich sehe die und die ist aber 2 Meter entfernt und ich hole mir nur was zu trinken und bin dann ja wieder bei ihm. Jetzt muss nicht jeder sein ganzes Haus mit Gittern zupflastern, aber wo du gerade mit Verabschieden und Besuch sagst, das würde ich jedem, empfehle ich jedem Welpen. Wir hatten da so einen richtig langen Flur, da hat sich das angeboten mit dem Gitter, aber vielleicht geht das auch in anderen Konstellationen, dass ich von Anfang an dem Welpen gezeigt habe, diesen Flurbereich betrittst du nur mit mir zusammen, wenn wir das Haus verlassen. Und sonst gehe ich da immer nur alleine zur Haustür. Und dann hat man ja sowohl dieses Alleinbleiben Step Nummer 1 an Tag 2 schon etabliert. Ich gehe mal allein zur Haustür, er kann nicht mit, weil da ein Gitter ist. Und diese Besucheraktion, wenn es klingelt, dass ich zuerst den Besucher empfange und der Hund das alles mitkriegt, er sieht und darf ja auch aufgeregt sein, aber man hat dann, er ist nicht so involviert. Ja.
Und da spielen auch Rituale eine Rolle. Das möchte ich auch nochmal dazu sagen, mit so Thema Besuch begrüßen auch immer. Ich habe dann nicht vergessen, ich hatte mal die Situation mit einem Hund, wo ich von Anfang an darauf geachtet hatte, dass der Hund, dass ich nicht, wenn es klingelt, wie eine Bescheuerte aufspringe und an die Tür renne, weil der Hund das einem nachmacht. Und das natürlich ritualisiert sich das. Was ich aber damals nicht gemacht hatte, ist, das gleiche Verhalten an den Tag zu legen, wenn mein Telefon klingelte.
Ja, gut.
Was dann dazu führte, dass mein Hund, wenn mein Telefon klingelte, wie von der Tarantel schon aufsprang und das Telefon suchte. Also ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob er das Telefon suchte, aber er rannte durch die Wohnung, weil er dachte, jetzt passiert was Aufregendes. Und dann habe ich gesagt, okay, ich sollte vielleicht langsamer ans Telefon gehen.
Ja.
Also da vielleicht nochmal Rat, wenn Besuch kommt, mal das eigene Verhalten ein bisschen reflektieren.
Aber total gut, das Mega-Beispiel mit Telefon, das ist auch oft eine Frage im Welpenkursus. Manche Hunde flippen dann manchmal aus, wenn Menschen telefonieren, weil sie denken, was haben die? Führen die jetzt Selbstgespräche? Und vielleicht wäre das nochmal ein Hinweis, dass man in den ersten 2, 3 Tagen auch mal Telefonate führt, wenn der Hund wach ist. Jetzt nicht 5 Stunden, aber dass der Hund einfach merkt, aha, das gehört zu unserem Leben dazu, dass wir mal sprechen und er nicht gemeint ist.
Wann sollte ich mit meinem Hund anfangen, alltägliche Dinge zu üben, wie Autofahren? Oder wann kann ich vielleicht auch mal eine längere Tour machen mit dem Auto? Oder wann sollte ich anfangen, den Alltag zu integrieren, wie Busfahren und Zugfahren und all solche Sachen halt?
Mit dem Auto starten. In der Regel fängt man ja schon an, den Hund so abzuholen, dass man, dann hat man ja schon mal ein Gefühl, wie verhält er sich im Auto. Und ich würde keine Pause machen mit Autofahren im Sinne von, ich würde dann am nächsten Tag den Hund, wenn er das gut gemacht hat am ersten Tag und jetzt sich nicht viermal übergeben hat, ins Auto setzen, irgendwie das nur und mal, also gucken, wie der sich verhält, wenn man mit ihm draußen war und also hat alle Bedürfnisse befriedigt, hat getrunken, gefressen, er hat sich gelöst, vielleicht hat man schon im Garten ein bisschen mit ihm rumgetollt, dass man ihn dann, das so habe ich es mit meinem Welpen damals gemacht, im müden Zustand ins Auto gelegt, dass das Autofahren nicht belegt ist mit, wir fahren jetzt zum Highlight und da regen wir uns alle auf, sondern dieses Entspannen, das ist mir wichtig im Auto, dass die Hunde nicht im rohen Zustand, damit meine ich, sie schlagen die Augen auf, sind wach, pieseln einmal und direkt ins Auto, sondern wenn die müde sind, dass sie das Autofahren einfach, ah oh ja, hier können wir entspannen. Das würde ich direkt an Tag 2 oder 3 machen und abhängig davon würde ich die Länge der Autofahrt bestimmen. Wenn er eben nervös ist, dann kannst du noch nicht lange Auto fahren. Und da kommt natürlich auch die Stubenreinheit ins Spiel. Du kannst jetzt nicht, wir wohnen in Hamburg, von Hamburg nach München kannst du schon, aber würde ich jetzt nicht mit einem nicht stubenreinen Welpen empfehlen. Deshalb, das ist ja auch nochmal das Thema, wie lange sollen die Autofahrten sein? Aber um deine Anfangsfrage zu beantworten, ich würde direkt mit dem Autofahren starten und dann angemessen an wie er das findet, die Verweildauer im Auto erhöhen.
Wann kann ich denn meinen Hund das erste Mal mitnehmen zu in Biergarten, in Restaurant, in Hotel?
Hotel, listen and repeat. Copy and paste bitte, wenn er stubenrein ist. Also da würde ich eben, was ich eben gesagt habe, das würde ich gerade ausklammern, Hotel, wenn er noch nicht stubenrein ist. Aber all die Dinge, die du eben gesagt hast, abhängig, so ein bisschen ist es die Antwort wie am Anfang, wann gehe ich in den Welpenkursus? Beobachte deinen Hund, den Welpen genau und wenn der nicht überfordert ist, wenn du das Haus verlässt, kannst du ja stetig die Reize erhöhen. Also wenn du die Haustür verlässt und er freudig mitgeht, kannst du natürlich sagen, ich versuche mal, die Reize zu erhöhen. Wenn der aber die Rute unter den Bauch klemmt, würde ich damit warten. Aber so klassische Dinge wie ein Restaurantbesuch, das würde ich wirklich im Ende der ersten Woche, Anfang der zweiten Woche, wenn der bei dir ist, machen. Und ich empfehle dann immer mit einer Eisdiele zu starten. Also vielleicht einen schnellen Espresso, wenn der Hund das noch nicht so gut findet. Kurze Verweildauer. Und das ist eigentlich mein Credo, dass ich immer den Welpenbesitzern sage, schont den Welpen nicht im Sinne von mutet dem eure Welt zu, aber in Maßen. Damit meine ich, ihr geht jetzt nicht am Tag 3 in ein 8-Sterne-Restaurant, bleibt da 4 Stunden, sondern ihr fangt eben mit einer Eisdiele an. Aber
Ja.
Füße hoch, 8 Wochen und dann ins Restaurant zu gehen, ist aus meiner Sicht ein totaler Fehler.
Das Schickste. Ja, ich würde es sogar noch erweitern, dass ich würde meinen Hund überall da mit hinnehmen, wo viel los ist und er Ruhe halten muss. Erst dann, wenn er es zum Beispiel schafft, beispielsweise irgendwo, ich finde beim Biergarten so irgendwo, finde ich immer ganz gut, Möglichkeit so draußen, sich da mal kurz hinzulegen. Und da kann ich einfach mal was kurz trinken und wieder gehen. Ich glaube, weil das Schwierige in Restaurants und in der Gesellschaft ist ja, oder die Situation ist ja eigentlich, der Hund soll Ruhe halten, obwohl viel los ist. Aber das kann ich einfach mega vorbereiten, indem ich das übe. Es ist ja auch immer das, was ich meinen Hundeleuten immer sage, vor allem bei Welpen, nehmt euch eine Decke, geht raus, legt die Decke hin und existiert mit eurem Hund irgendwo. Das ist eigentlich die beste Übung dafür, dieses ich setze mich hin, du setzt dich hin und nicht ich setze mich hin und du machst, was du willst. Nee, wenn ich Pause habe, hast du auch Pause.
Total richtig. Ich nenne das bei mir in den Kursen Hunde-Yoga, so nenne ich das, dass man gerne einen Fuß auf die Leine, aus folgendem Grund, nicht um den irgendwie zu drangsalieren, den Hund, sondern um den Menschen abzuhalten, den Hund in eine Vokabel zu bringen. Also ich würde auf Sitz oder Platz verzichten, deshalb Hunde-Yoga, einfach Fuß auf die Leine, dass man die Distanz, den Radius vom Hund einschränkt. Und dann sich irgendwo hinstellt und man könnte ja, und dann, dass der Hund lernt, wenn man da steht, Fuß auf die Leine, da kommen Menschen, also man stellt sich vor den Baumarkt, wenn du deine IKEA-Decke kaufst zum Beispiel, kannst du dich da vorstellen und den Hund einfach in die Situation bringen, dass Menschen an dem vorbeigehen und er keinen Kontakt zu den Menschen hat. Und sowas könnte man ja auch vor einer Eisdiele machen, da kurz mal 5 Minuten rumlungern. Und wenn man merkt, der Hund quittiert die Menschen nicht durch Anspringen, sondern kann das ganz gut aushalten, wenn er nicht beachtet wird, dann setzt man sich mal für einen schnellen Espresso dahin. Also ganz genau, wie du es gesagt hast, finde ich auch.
Ja, und ich glaube, das ist, also vor allem mit einem Welpen würde ich auch noch einfach mitgeben, erwartet nicht zu schnell zu viel. Der schafft es einfach noch nicht sehr lange. Also 1 Stunde im Biergarten zu sitzen, ist einfach für so einen Welpen schon echt eine Herausforderung.
Ja, komplett.
Dauerverarbeitung.
Total. Bitte genauso machen, wie du gesagt hast, nicht zu lange. Und was vielleicht noch, fällt mir gerade ein guter Hinweis ist, dass die Menschen ja, weil was du eben gesagt hast, war total richtig, eine große Scheu, die ist ja von den Menschen, in die Öffentlichkeit zu gehen und der Hund benimmt sich daneben. Also der Welpe jault oder ähnliches. Und da ist schon mal eine Riesenhilfe, wenn die Welpenbesitzer ihre Freunde mal besuchen und da Restaurant spielen. Weil was wird oft gemacht, wenn man in einem Umfeld sich befindet mit dem Welpen, wo man sich sicher fühlt sozusagen bei Freunden, dann wird der Hund direkt abgeleint und der macht eigentlich, was er will. Und dann lernt der Hund, es verschenkt mir aus meiner Sicht so eine schöne Lernsequenz. Ich bin nicht zu Hause, also in einem fremden Garten, in einem fremden Wohnzimmer. Und halte da mal Ruhe. Das ist doch der erste Schritt, wenn man sich noch nicht ins Restaurant traut. Weil wenn der Hund da jault, angeleint am Tisch, kann man das vielleicht besser verknusen, wenn es die Freunde sind, als wenn es die Öffentlichkeit ist. Das wäre auch ein guter Einstiegstipp aus meiner Sicht.
Ja. Nächste Frage: Wann kann ich mit meinem Hund mal wirklich wandern gehen?
Wie alt ist dein Hund?
Okay, andersrum gefragt: Wann kann ich mit meinem Hund 1 Stunde am Stück wandern gehen?
Also, Diese Frage ist die beste des Tages, weil die Antwort ist so facettenreich. Natürlich schießt einen gleich im Kopf diese goldene Regel, 5 Minuten pro Lebensmonat soll er monotone Bewegung haben, der Hund aber nicht überschreiten. Das heißt, nicht 10 Minuten joggen und so weiter. Das schießt mir direkt in den Kopf. Was anderes schießt mir in den Kopf, dass ich die Leute bitte bremsen möchte, dass sie den Hund so behandeln, als wenn er, also ein Hamster im Laufrad ist. Es ist ja nicht erstrebenswert. Das ist also natürlich erstrebenswert, dass man 1 Stunde mit dem Hund wandern kann, aber das ist ja nicht das Ziel, dass man sagt, ich muss schnell auf 1 Stunde Bewegung mit dem Hund kommen, dann ist der Hund glücklich. Weißt du, was ich meine?
Ja,
Deswegen.
ich glaube, vor allem dieses beim Wandern ist ja das Ziel, wenn ich irgendwo sage, ich gehe wandern, dann ist das Ziel ja, ein Ziel zu erreichen.
Ja.
Und dadurch habe ich einen ganz anderen Fokus, als zu sagen, ich gehe mit meinem Hund spazieren. Also wenn ich mit meinem Hund Gassi gehe, sage ich mal, dann ist mein Ziel nicht das Ziel, sondern der Spaziergang an sich.
Ja.
Der Weg ist das Ziel. Beim
Yes.
Wandern ist das Ziel das Ziel. Also habe ich ein ganz anderes Bestreben voranzukommen und dadurch ist der Fokus ja nicht mehr auf dem Hund und auf dem Erleben und so weiter. Und da sind wir ja fast schon bei einem Sport für den
Ja.
Hund.
Ja.
Und ich persönlich würde jetzt tatsächlich sagen, also jetzt kommt wieder diese Standardantwort, es kommt individuell auf den Hund an, aber ich glaube, es gibt ja diese goldene Regel, so ab einem Jahr kann ich einen Hund wirklich sicher dauerhaft belasten. Ich persönlich erlebe das jetzt ehrlich gesagt, dass die meisten Hunde, die ich hier habe, die größer rassigen Hunde, die wirklich schon viel spazieren gehen, schon meistens so mit 7, 8 Monaten auch schon mal eine entspannte Dreiviertelstunde, Stunde auch mal spazieren gehen kann, wenn es so ein Geschlender ist, ja. So ein zielstrebiges Wandern mit Berghoch und keine Ahnung was, würde ich jetzt fast schon in so eine Dauerbelastung stecken und würde fast schon sagen, wartet mal, bis der 9 bis 10 Monate alt ist, wenn nicht sogar ein Jahr. Stimmst du mir dazu?
Ja, und ich würde immer den Tierarzt fragen, ob die sogenannten Wachstumsfugen schon geschlossen sind. Das ist ja auch individuell. Dann kann man sich da nochmal absichern. Und was du sagst, ich würde dieses Wandern eben mit sportlich einordnen. Und meine Antwort ist immer, wenn die Leute fragen, wann können sie joggen anfangen oder am Pferd mitlaufen oder am Fahrrad mitlaufen, der Hund. Ich gehe sogar auf 15 Uhr bis 18. Lebensmonat, dass man so lange wartet. Genau, sonst stimme ich dir komplett zu. Und was du eben noch gesagt hast, mit dem hat man Ziel oder nicht. Wenn man mit einem Welpen, angenommen, der ist jetzt 12 Wochen alt, einen Ausflug macht, also wir sind hier in Hamburg, dann war ich mit den Welpen manchmal hier am Hafen an den Landungsbrücken. Da waren wir schon dann 1 Stunde mit aus dem Auto aussteigen und wir haben uns da hingesetzt und hingestellt und haben die Leute beobachtet und dann sind wir da auch mal geschlendert. Da möchte ich auch ein bisschen den Druck rausnehmen, dass die Menschen jetzt denken, oh Gott, wie soll ich das machen? Bin dann ja länger als 5 oder 10 Minuten unterwegs. Es geht, wie du gesagt hast, um diese monotone Bewegung. Da würde ich wirklich so lange, wie wir eben gesagt haben, warten. Und 1 Stunde Eindrücke sammeln ist schon für den Welpen heftig, aber manchmal lässt es sich eben nicht verhindern und dann wird er da jetzt auch keinen Schaden von nehmen. Nur mit der Bewegung stimme ich dir komplett zu, würde ich wirklich warten. Also mit dieser monotonen.
Ja, und ich glaube, weil du es gerade sagst, im Tierarzt, ich glaube, es ist auch immer ganz gut, wenn man sich unsicher ist, weil das darf man ja nicht vergessen, wir reden ja hier nicht davon, von so einem, naja, es ist nice to have. Nee, es kann ja wirklich Schaden verursachen, das dürfen wir ja nicht
Ja.
vergessen. Und ich glaube, wenn man sich wirklich unsicher ist und in einen sportlicheren Bereich geht, ne, Pferd, Joggen, Fahrradfahren, lange Wanderungen, dass man da halt einfach im Kopf hat, es ist Sport. Das heißt, A, der Hund muss auch aufgebaut werden. Ne? Jeder Sport fängt langsam an. Ich gehe auch nicht ins Gym und pack mir da keine Ahnung, wie viel Kilo drauf. Nee, ich fange erst mal klein an mit der Stange. Und deswegen baut es auf. Und zweitens, wenn ihr euch unsicher seid, holt euch eine Hundephysiotherapeutin dazu. Lasst
Ja.
die einmal über den Hund drüber gucken, weil es ist immer individuell und die kann euch nicht nur sagen, dieser Hund ist ausgewachsen, sondern die kann euch auch sowas sagen wie, aber die Bänder und Sehnen sind noch nicht so weit
Ja.
und der läuft
Ja.
noch viel zu schlaksig und der ist noch nicht stabil oder der braucht erst noch ein bisschen Muskelaufbau, bis er das schafft.
Ja. Oder die Handgelenke sind so geschwollen, weil er eben so wächst gerade. Dann würde ich auch von einem Strandbesuch absehen, wo der dann im sehr Sand feststeckt sozusagen und dann komische Bewegungen macht. Also da muss man schon aufpassen und eine tierärztliche und physiotherapeutische Begleitung ist da sehr wertvoll. Ganz richtig, ja.
Eine Sache, die ich sehr, sehr oft höre: Ab wann kann ich meinen Hund denn freilaufen lassen?
Auch eine schöne Frage. Also das ist, glaube ich, meine Lieblingsfolge, die wir bis jetzt gemacht haben.
Ich finde die auch ganz klasse.
Ab wann kann ich ihn, wie war die Frage, ab wann kann ich ihn
Ab
freilaufen
wann kann ich
lassen?
meinen Hund freilaufen lassen? Genau. Und
Ja.
ich finde, eigentlich kann man es ja fast schon unterteilen. Ich
Ja.
finde ja, das sind ja so Phasen, weil ich
Ja.
sage, den Welpen kannst du freilaufen lassen, den
Ja.
Jungen solltest du wieder anleihen.
So. Also
Deswegen lass es uns doch mal durchgehen.
meine. Also es gibt ja den viel beschriebenen Folgetrieb, dass der Welpe seinem Menschen folgt wie einer Gänsemutter sozusagen. Das stimmt schon, dass die einem nachtrappeln. Man weiß nur leider nicht, die füllen jetzt kein Formular aus, wann sie das beenden, diesen Folgetrieb. Das
Und man
bedeutet.
sollte sich auch nicht 100% darauf verlassen. Ich hatte es nämlich schon mal gehabt, da war so eine kleine Maus und wir so, ja, der läuft schon nicht weg. Und dann haben wir ihn abgemacht und ist dann
Ja.
einmal quer übers Feld in die komplett andere Richtung mit, keine Ahnung, 10 Wochen. Und ich habe so gedacht, okay, hatte ich auch noch nicht.
Genau, da sind wir wieder bei je nach Hund. Aber ein Welpen, und das finde ich wirklich, das ist eine Top-Frage, weil ein Welpen, wenn man das unter Kontrolle hat und sieht, okay, ich kann den mal abmachen, auch im Garten, der ist nicht gleich über alle Berge, kann man es natürlich auch mal ausgenommen, das ist jetzt Brut- und Setzzeit oder ähnliches, in der freien Wildbahn tun. Aber was ich da ganz wichtig finde, ruht euch nicht aus, wenn du neun, das ist ja wirklich, du hast ja die einmalige Chance. Stell mal vor, du hast einen 9 oder 10 Wochen alten Welpen, leinst ihn ab. Der Fehler des Jahres wäre ja aus meiner Sicht, man schlendert dann, ohne dass was passiert, nebeneinander her. Dann denkt der Hund, okay, der Mensch ist zu nichts zu gebrauchen, nette Begleitung, aber je älter
Was
ich
ja oft
werde,
passiert. Das ist ja total oft, dass der Welpe abhaut und dann gehe ich geradeaus und der Hund läuft hinterher.
genau, das bitte nicht tun, sondern bespaß den in der ohne Leine, ist ja gerade die Frage. Und als Junghund, wenn der auf einmal auf Gedanken kommt, ich höre nicht mehr, dann gehört er aus meiner Sicht an die Leine, weil was passiert? Er sammelt Erfahrungen, dass keine Konsequenz passiert, weil wenn der Hund übers Feld brettert, der Mensch kann noch nicht fliegen, ist nicht Kaisern vom Dach, dann kommst du da nicht hinterher und dann lernt der Hund, ist ja eigentlich ganz lustig, das also vermeiden. Und wann kann man ihn dann abmachen nach der Junghundephase? Das ist wirklich individuell. Ich sage meinen Welpenkunden immer, seht dieses erste Jahr, und da haben wir jetzt gerade unterteilt, wann kann ich ihn abmachen, wann an die Leine, aber erste Jahr sehe ich immer als grobes Schleppleinjahr.
Das sage ich auch immer. Ich sage immer, erstes Jahr ist Schlepplein.
Oh. Ja.
Ja, ich glaube, einfach auch um den Druck rauszunehmen. Ich glaube, viele Leute haben dann auch ganz schnell die Erwartung, dass der Hund hört. Aber vor allem das erste Jahr, ich sage auch immer, erstes Jahr ist Schleppleinjahr, weil ich finde, dass, wie du sagst, durch die Schleppleine verhindere ich erstens, dass der Hund die Erfahrung macht, geil, sobald ich weiter weg bin, hat die überhaupt gar keine Handhabe mehr und ich kann tun lassen, was ich will. Und das ist eine Erfahrung, die der Hund macht. Und je öfter er diese Erfahrung macht, desto mehr wird er das verfestigen.
Yes.
Und vor allem im ersten Jahr werden die flügge. Das heißt,
Ja.
selbst wenn ich das ganz toll trainiere,
Ja.
der wird sagen, ab einem gewissen Punkt des Großwerdens, ich brauche dich jetzt gerade nicht.
Schau
Und
von au, ja.
genau, und diese Phase sollte ich halt überstehen. Und das ist ja nicht immer Punkt 12 Monate, so, und dann jetzt kannst du ihn ableihen. Nee, es hängt auch ganz viel an dem Training, was du machst.
Ja.
Aber ich finde es immer einen groben Anhaltspunkt zu sagen, gewöhn dich an den Gedanken, dass du deinen Hund im ersten Jahr an der Leine hast, damit du ihn ja irgendwann freilaufen lassen kannst. Aber die Leine übt ja nicht den Rückruf. Also das musst du natürlich auch parallel machen. Aber sie verhindert, dass, wenn ich meinen Hund rufe, dass er dann sagen kann, ich imaginär Mittelfinger und gib ihm,
Ja.
sondern ich kann ihn ja auch, und da sind wir beim Thema, wie du gerade gesagt hast, es folgt eine Konsequenz. Das heißt, wenn ich ihn rufe und er nicht hört, kann ich ihn mir holen oder ich kann ihn korrigieren.
Ja.
Und diese Handhabe habe ich nur, wenn die Schleppleine dran ist. Und da kommen wir auch zum nächsten Thema, was ich auch ganz oft habe, dieses, wann kann ich den denn dann, was, das habe ich ganz oft, dieses, ja, der hört dann an der Schleppleine. Aber sobald ich die Schleppleine abmache, hört er nicht mehr. Der weiß, wann er an der Leine ist.
Ja.
Und manche Hunde sind da echt gewieft. Und da habe ich immer so den Tipp, so ein bisschen, das hilft manchmal wirklich, die Leine nach und nach verkürzen.
Total, ja.
Ja, und wenn es dann einfach zum Schluss nur noch so ein 10 cm Leine ist, die dranhängt, manchmal ist der Kopf der größte Feind.
Total, auch vom Menschen. Dann, das ist, macht natürlich auch was, klickt den Karabiner. Und was da auch hilft, dass man ohne Leine, dass man das nochmal sich verinnerlicht, was verknüpft der Hund denn noch mit Ableinen? Oft ist das dann so, dass die Hunde an der Schleppleine sind und wenn die sich dann privat mit Hundefreunden treffen, dann wird der Hund abgemacht und ist direkt bei dem anderen Hund, dass man dem Hund auch beibringt, auch auf dem eingezäunten Gebiet, dass abgeleint nicht bedeutet abgenabelt vom Menschen und abgekoppelt, sondern dass man auch ohne Leine in der Hand die Verbindung zum Menschen halten muss und kann.
Und sogar noch weitergehend, dass ich darauf achte, dass ich nicht die Leine ständig als Hilfsmittel einsetze, um meinen
Ja,
Hund hier
total.
zu holen. Weil ich
Ja.
glaube, dass also ich sage immer, die Leine verhindert lediglich, dass der Hund einen gewissen Radius verlässt.
Ja.
Sie ist kein Lasso. Sie ist
Nein.
nicht dafür da, dass du deinen Hund zu dir ziehst, dass du deinen Hund irgendwo wegziehst oder sonst irgendwas. Je mehr du deine Leine behandelst, wie, also es ist immer so, ich weiß nicht mehr, von wem das war. Ich glaube, meine Kollegin hatte mir das erzählt. Beim Leintraining so eine Luftschlange dran zu machen, damit die
Ja, das, ich
können.
glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ja, das mache ich
Ja,
mal.
und das ist halt wirklich sowas, wo ich halt auch sage, ja, damit du halt nicht mehr an deinem Hund ziehst.
Ja.
Und dann dieses, ja, aber was mache ich denn dann? Wie spreche ich, wenn jetzt mein Hund nicht hört und der ist an der Leine, was mache ich denn dann eigentlich, wenn er nicht hört und ich die Leine nicht benutzen kann, um ihn wegzuziehen oder sowas? Ja, genau, und da fängt das Problem an, weil ohne Leine hättest du ja das gleiche Problem, sag ich mal.
Ja.
Okay, was wir noch nicht hatten, ist, wann kann ich erwarten, dass mein Hund nicht mehr überall reinbeißt?
In Menschen, in Dinge, in wo beißt der rein?
In alles.
Das ist auch eine sehr gute Frage. Da ist es ein bisschen wie beim Stubenreinheitsthema, nur anders. Und zwar.
Ist genau das Gleiche, nur was anderes.
Beim Stubenreinheitsthema habe ich ja vorhin gesagt, dass ich mich nicht darauf einlasse, dass vor der 19. Woche irgendwas aus Protest passiert, also man da das laufen lassen muss, aber quasi vom, ich spreche dann immer salopp, aber liebevoll gemeint vom Anwenderfehler, das heißt, je öfter dein Hund da reinpischert, desto länger braucht es nicht, damit der Stubenreinheit beschreien wird. Es gibt also keine Liste, die da gegen dich arbeitet, aber du sollst einfach dafür sorgen, dass du es erkennst und ihn oft raushebst, dass er nicht reinpischert. Da möchte ich ja den Halter dann erleichtern und sagen, du kannst da alles gar nichts für. Bei der Beißhemmung sehe ich das so, dass je länger sich das hinzieht, sehe ich oft sogenannte, salopp gesagte Anwenderfehler. Ich würde da ganz klar sein, dass ich dem Welpen sage, jeglicher Kontakt mit den Zähnen an meiner Haut toleriere ich nicht, weil oft wird dann toleriert, dass er ein bisschen knabbert und wenn es dann doller wird, dann wollen die Menschen das nicht. Das ist für den Hund dann aber schlechter zu verstehen. Und was beim erwachsenen Menschen knabbern ist, ist beim Kind schon fast Finger ab von der Schmerzskala.
Und
Deshalb,
die kleinen Milchzähnchen sind ja auch echt fies.
die sind richtig fies. Also das ist ein Thema, da erlebe ich in der Praxis ganz oft, wenn das so lange dauert, dann machen die Menschen unbewusst natürlich aber was falsch. Also dann, da wäre ich echt so, dass ich da sehr pingelig bin und von Anfang an sage, das toleriere ich nicht. Das bedeutet aus meiner Sicht, ohne Druck jetzt, aber dass die Beißproblematik sollte spürbar entweder weg sein in den ersten 2 Wochen nach Einzug oder spürbar besser werden. Sonst läuft irgendwas falsch aus meiner Sicht.
Aber es gibt ja jetzt zum Beispiel viele Hunde, das ist so meine Erfahrung, die zum Beispiel das dann nicht dauerhaft machen, aber dann immer, es gibt ja diese 5 Minuten immer abends oder
Ja.
sowas, oder wenn sie überreizt sind und
Ja.
dann eben noch überall reinbeißen. Ich finde, das ist auch normal bis zu einem gewissen Grad.
Ja, das ist total normal. Also da müssen wir, das, wahrscheinlich habe ich es eben nicht differenziert genug gesagt. Ich meinte eben wirklich nur in Hände beißen, aber wenn das so in drolligen 5 Minuten ist und der beißt den Tisch und so, ist es ja schon normal. Aber was ich da bei den drolligen 5 Minuten den Leuten immer empfehle, dass die so wie so ein Tauseil nehmen als Verlängerung zur Hand, Das und nicht nur bei den drolligen 5 Minuten, sondern von Anfang an, wenn das so, ja, nennen wir es mal, spielerisches Raufen, dass die Leute von Anfang an nicht ihre Hände immer in diesem Maul da rumfuhrwerken. Weil das fördert ja einfach die Tendenz, ah, ein Mensch findet das anscheinend lustig, wenn ich da rumlutsche. Und das finden wir ja nicht.
Ja, weil ich glaube, ich denke, die Beißhemmung legt sich zu einem gewissen Grad auch, finde ich, von alleine. Aber ich sollte mich nie darauf verlassen, dass sie sich von alleine legt. Also ich glaube, ich erlebe das immer wieder, dass viele sagen, ja, es wird auch mit der Zeit einfach besser wieder. Aber wenn ich sage, oh ja, das liegt schon alleine, dann wird es nicht besser werden, weil dann ist es halt, ne, man muss es klar kommunizieren. Beziehungsweise, was ich die Erfahrung gemacht habe, was ja auch immer hilft, wenn der Hund überall reinbeißt oder ähnliches. Einfach auch eine Auszeit zu haben, wo man den Hund auch mal reinmachen kann. Also ich persönlich, ich bin ja ein Freund von auch Korrekturen, ja, und auch klar zu kommunizieren, das hier nicht, nein. Aber ich kenne halt auch diese 5 Minuten von den Welpen und da sind die nicht mehr ansprechbar. Und dann in ein vielleicht sogar körperliche Rangelei reinzugehen, bringt überhaupt nichts, weil sie halt einfach, ne, nach müde kommen, blöd, einfach total durch sind. Und dann hilft es einfach zu sagen, so, du drehst jetzt hoch, dann machen wir kurz eine Auszeit.
Und da hilft es auch, wenn man sich in die Mutterhündin rein versetzt. Die zettelt ja auch nicht eine Klopperei an, wenn die Welpen da frech werden. So im ersten Schritt sagt die Edge, ich gehe jetzt mal raus und ihr könnt mir gar nicht folgen. Und das meinst du, glaube ich, auch mit in Ruhe, ne? Also, dass man einfach mal geht oder den Hund in einen Bereich packt, wo man mal kurz 5 Minuten nicht ansprechbar ist. Und dann legt sich es in der Regel auch, ja.
Ja, viele richten sich dann auch mit so einem kleinen Absperrgitter irgendwas ein oder so. Da kommt der Hund dann mal kurz rein, und dann fahren die sich runter. Manche machen ihn in eine Box, manche machen einfach Leine dran und lassen ihn kurz mal irgendwo. Aber dass sie sich halt auch schützen können, ja, dass sie, weil so diese Beißattacken, die können schon. Also ich habe jetzt schon in letzter Zeit auch viele Leute gehabt, die da echt auch schon so richtige Rowdies haben, die wirklich überall reinbeißen und da halt nichts kennen. Tendenziell zum Beispiel, jetzt habe ich eine Kundin, die hat einen Labrador. Wenn der, also langsam ein Leckerli aus der Hand nehmen alleine schon, ist für den absolute Herausforderung. Und wenn man die dann, das Leckerli dann so richtig festhält, dass er das anfangen muss, vorsichtig rauszunehmen, das ist für ihn schon eine Lebensaufgabe.
Ja. Und wird es bleiben.
Ja, wirklich.
Aber das ist ein gutes Beispiel, wie früh man da anfangen muss mit vorsichtig Leckerli geben oder mir fällt gerade ein, mit der Beißhemmung. Da muss man auch aufpassen, dass es sich nicht ritualisiert, weil oft steckt am Anfang halt gar nichts dahinter und dann wird es irgendwann lustig für die Hunde. Also mir fällt gerade ein, das werde ich oft gefragt, wenn zum Beispiel die Frau mit dem Welpen morgens in der Küche ist und das Futter für den Welpen herrichtet und die Pausenbrote für die Kinder schmiert und dann betritt der Rest der Familie die Bühne quasi unten, kommen von oben runter, dass der Welpe sich dann aufbaut vor der Treppe, egal ob Gitter oder nicht, und jeder, der da runterkommt, wird erstmal massakriert. Und dass man da auch früh eingreift, ähnlich wie beim Besuch, dass man sagt, wenn die Familie da die Treppe runterkommt, dann leine ich den Hund an oder er kommt hinter ein Gitter oder in eine Box. Das sind nämlich so Klassiker, die sich so komisch entwickeln. Also wenn da das Kind dann im Nachthemd runterkommt und der Welpe hängt sich da erstmal lustig an dieses Nachthemd, sowas entwickelt sich. Also ich finde aus Erfahrung, die Beißhemmung muss man auch mal ein bisschen differenzieren. Oft fängt das ganz harmlos, wie du sagst, an. Das ist ja auch ein Stück normal. Und wenn man dann verpasst zu sagen, ich möchte es nicht, oder die Situation einfach immer wieder entstehen lässt, dann ist das wirklich ritualisiert. Und das wird dann, was du gesagt hast, das wird echt schwer und dann wird das so ein Kampf. Der ist ja doof.
Ich
Den
finde
kann
das
man auch.
aber auch, es ist auch, viele haben halt echt ein Problem mit diesem klaren Nein kommunizieren. Das ist halt eigentlich mit der eine der wichtigsten Dinge, aber viele sind so unsicher, dass sie es dann nicht machen. Und dann wird es ein halbherziges Ding. Und sobald es ein halbherziges Ding ist, hast du schon verloren. Deswegen, aber das kann man jetzt auch schwer beim Podcast vermitteln, da wirklich sagen, Leute, holt euch einen Hundetrainer, der euch zeigt, wie ihr den Hund klar macht, dass ihr das nicht möchtet.
Korrekt.
Gut, ich würde sagen, das gibt noch Stoff für eine zweite Folge.
Auf jeden Fall.
Und dann würde ich sagen, freue ich mich schon drauf, dass wir das Thema nochmal aufgreifen und dann nochmal ein paar weitere spannende Fragen beantworten, die beginnen mit wann kann.
Wir sind jetzt die Abwann-Gang, ja.
Ja, cool. Ich freue mich auf jeden Fall. Dann
Danke.
verabschiede ich mich erstmals und ja, freue mich auf die nächste Folge mit dir.
Bis bald, danke dir.
Das war's für diese Folge. In der nächsten Folge geht es gemeinsam mit Jana Rettke weiter rund um das Thema Ab wann kann. Wenn du mehr Wissen rund um den Hund möchtest, dann folg mir gerne auf Instagram unter Kaninehundepsychologie mit Unterstrich getrennt oder melde dich zu meinem Newsletter auf meiner Webseite an. Dort erfährst du als Erster oder als Erste von neuen Kursen, Seminaren, kostenlosen Schnupperangeboten und vielen weiteren Themen rund um den Hund. Außerdem halte ich dich regelmäßig mit neuem Wissen und allen wichtigen Neuigkeiten auf dem Laufenden. Und keine Sorge, du wirst hier in dem Newsletter nicht zugespammt. In der Regel bekommst du höchstens einmal im Monat eine neue Mail und viele E-Mails löschen sich auch von alleine. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du ihn abonnierst und bewertest. Dabei hilfst du, dass auch andere Hundehalter den Podcast sehen und darauf aufmerksam gemacht werden und auch von den Inhalten natürlich profitieren können. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. So, und jetzt kann das Outro kommen.